Die Industrie verpackt das Zeug im Supermarkt ja nicht doppelt und dreifach, damit bei uns zu Hause dann die gelbe Tonne möglichst schnell voll wird oder damit in den Ozeanen Millionen Fische an Plastikkleinteilchen zugrunde gehen oder damit die Müllverbrennungsanlage besonders gut zu tun hat. Die Industrie verpackt die Sachen, damit wir sie kaufen, weil sie in der Verpackung besser transportiert werden können und länger frisch bleiben. Das lasse ich jetzt mal so dahingestellt. Aber unübersehbar ist die Tatsache, die Müllberge werden eher nicht kleiner, sondern größer. Und es müssen Alternativen her, die wirtschaftlich und umweltfreundlich zugleich sind. Cornelia Stramm gehört zu den Wissenschaftlern, die auf der Suche nach Alternativen sind. Sie ist Materialforscherin in Freising bei München. Genauer gesagt, sie ist Abteilungsleiterin in der Materialentwicklung am Fraunhofer Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung dort. Frau Dr. Stramm, worum geht es grundsätzlich in Ihrem Job? Was ist die Zielsetzung?
Also wir versuchen, die Verpackung, wie Sie schon angedeutet haben, zu verbessern, um eben den Schutz und den Qualitätserhalt von den Lebensmitteln zu gewährleisten, dass der Konsument eine gute Qualität verzehren kann.
Das heißt, die Alternative kann nicht sein, dass Lebensmittel zum Beispiel lose verkauft werden. Jeder von uns mit seinen eigenen Mehrwegverpackungen, Tupperdosen etc. loszieht zum Einkaufen.
Das kann man nicht für alle Produkte so sagen, weil oft da auch, sagen wir mal, kompliziertere Verpackungen dahinter stehen, die man so nicht erkennt, oder auch Schutzgasverpackungen eingesetzt werden, um eben auch schon mal den ganzen Transport zum Supermarkt oder dergleichen und die Haltbarkeit dann zu gewährleisten. Und das kann man dann eben mit der eigenen Tupperbox nicht darstellen.
Sie haben gerade ein Wort benutzt, das ich noch nicht gehört habe, Schutzgasverpackung. Habe ich das richtig verstanden? Was ist das?
Das wird zum Beispiel bei aufgeschnittener Frischwurst, die Sie abgepackt kaufen, eingesetzt, damit ich den Sauerstoffgehalt in der Verpackung reduziere, austausche gegen andere Gase, damit eben keine Oxidation der Wurst stattfindet und so eben auch die ganze Lieferkette überhaupt dargestellt werden kann.
Gut, das ist jetzt eine Art der Verpackung, die wir schon finden im Supermarkt. Mhm. Welche Arten von Verpackungen gibt es noch?
Es gibt dann natürlich die papierbasierten Verpackungen oder wo wir dran forschen, die noch nicht umgesetzt sind und sich noch nicht am Markt befinden, sind aktive Funktionen in Verpackungen einzuarbeiten.
Zum Beispiel?
Feuchteabsorber arbeiten wir daran, da ja in letzter Zeit vermehrt frische Produkte, die auch teilweise schon vorgeschnitten sind, angeboten werden im Supermarkt. Also der Konsument verlangt ja auch diese gesunden und vitaminreichen Lebensmittel und dafür passen aber die herkömmlichen Verpackungen nicht so gut. Das kann man noch ein bisschen optimieren und wenn man da zum Beispiel dann einen Feuchteabsorber einarbeitet, der dann verhindert, dass Kondensation stattfindet, also dass Kondenswasser sich bildet, so kann man dann eben die Haltbarkeit verlängern.
Was gibt es denn da für Materialien, die zur Verfügung stehen?
Also wir arbeiten hier mit Salzen, also natürliche Substanz, die wir auch essen. Und die bringen wir in die Verpackungsfolie ein. Und das Salz ist ja hygroskopisch, haben ja viele auch schon bestimmt mal beobachtet am Tisch, wenn das Salz steht, dass das eben Feuchtigkeit zieht. Und den Effekt nutzen wir eben, dass das Salz dann eben in der Verpackungsfolie das Wasser aufnimmt. Und so kann zum Beispiel bei einer Pilzverpackung keine Tropfen an der Deckelfolie entstehen. Und weil dieses flüssige Wasser ist eigentlich immer Ausgangspunkt dann für Schimmelbildung.
Ja, da habe ich jetzt gerade auch schon die Champignons in meinem Kühlschrank vorm inneren Auge, die ganz bestimmt auch schon schön vor sich hinschwitzen. Wie lange dauert das denn, bis Sie diese Verpackung wirklich ja massentauglich auch dann unters Volk bringen können?
Also wir haben jetzt gerade ein Projekt gestartet, wo es wirklich mit Industriepartnern darum geht, das in größeren Maßstab umzusetzen, dass wir auch da mal einige Verpackungen, Testlagerungen durchführen können. Und hoffen dann schon, dass wir in den nächsten 2 Jahren das in den Markt einführen können.
Sie haben jetzt vorhin gesprochen von diesen Salzen, mit denen Sie arbeiten. Gibt es da noch andere Möglichkeiten, andere Grundmaterialien, mit denen Sie forschen an neuen Verpackungen?
Also im Bereich aktive Verpackungen sind es noch die Sauerstoffabsorber. Da nehmen wir meistens aber kommerziell verfügbare Systeme von Firmen. Die arbeiten zum Beispiel auf eisenbasierten Systemen oder polymerbasierten Systemen. Und da geht es dann darum, dass ich eben den Sauerstoff aus dem Kopfraum binde.
Okay. Sie sprechen jetzt immer von aktiven Verpackungen. Gibt es auch passive Verpackungen?
Ja, das ist Ihre ganz normale Wurstverpackung dergleichen, da, wo die Barriereeigenschaften oder die Durchlässigkeitseigenschaften schon so angepasst sind, dass der Füllgut eben bis zum MHD hält und auch eine gute Qualität hat. Das ist eigentlich auch immer wichtig. Das ist eben sozusagen so passiv bereitgestellt und aktiv ist, wenn was mit dem Kopfraum reagiert.
Sie sprechen manchmal ein bisschen in Rätseln für mich. Da muss ich dann nochmal kurz nachfragen. Im Kopfraum?
Das ist der Luftraum in der Verpackung eben.
Ah, okay, gut. Genau. Der Luftraum in der Verpackung. Ich habe jetzt noch was gehört, das haben Sie uns auch im Vorgespräch gesagt, dass Sie auch teilweise Verpackungen jetzt zum Beispiel nicht nur mit Salz beschichten, sondern auch mit Molke.
Ja, genau. Das ist dann eben aus dem Bereich Nachhaltigkeit bei uns eben. Und da versuchen wir, Restströme oder Abfallströme zu nutzen. Und das war eben im Bereich von einem EU-Projekt. Da im europäischen Ausland bei den kleineren Molkereien fällt eben diese Molke als Abfallprodukt an und kann nicht mehr verwertet werden. Und da haben wir eben das Molkeprotein draus extrahiert und eine Beschichtung draus entwickelt. Und die hat dann sozusagen eine passive Sauerstoffbarriere. Und dann kann ich eben einen fossilbasierten Kunststoff ersetzen und das Molkeprotein dafür einsetzen. Aber in Kombination mit anderen Kunststoffen.
Genau, da auf diesen Punkt wollte ich nämlich nochmal zurückkommen. Wir stellen Plastik ja immer so ein bisschen als das Böse in der Verpackung dar. Aber Sie sagen, nein, Kunststoff hat tatsächlich auch sehr gute Eigenschaften, die wir auch positiv nutzen können.
Ja, also wenn ich mir anschaue, ein Lebensmittel, das eine Kunststoffverpackung ist, so sind 90% der Energie, die für die Herstellung gebraucht werden, vom Lebensmittel und nur 10% von der Verpackung. Also muss ich natürlich schauen, dass ich die 90% bestmöglichst schütze, dass ich die nicht verliere.
Und da halten Sie an Kunststoff in der Materialforschung immer noch fest, weil es auch gute Eigenschaften hat?
Ja, halten wir fest. Wir forschen natürlich auch in anderen Bereichen mit nachwachsenden Rohstoffen, aber die sind im Moment noch nicht so weit, dass ich den Produktschutz gewährleisten kann. Und dann sagen wir lieber, da muss man Mischlösungen nehmen oder auch bei Fossil noch bleiben, weil es natürlich schlimmer wäre, wenn ich die Lebensmittel wegwerfen würde.
Herzlichen Dank an die Materialforscherin Cornelia Stramm.